Hi zusammen, hier ist Jan. Herzlich willkommen zum Weinstein Podcast. Ich habe eine neue Folge für euch vorbereitet und zwar wieder ein Interview, in dem wir der Frage auf den Grund gehen, was ist eigentlich eine Winzergenossenschaft? Dazu habe ich den Ferdi getroffen. Ferdi arbeitet beim Hagenauer Winzerverein am Bodensee. Das ist auch eine Winzergenossenschaft und erklären wir den Begriff für euch, der euch vielleicht schon mal auf eurer Weinreise begegnet ist. Also viel Spaß beim Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr bis zum Ende dabei bleibt. So, hallo liebe Zuhörer, ich bin hier am wunderschönen Bodensee, genauer gesagt in Hagenau am Bodensee und bin eingeladen vom Winzerverein Hagenau hier zu Gast zu sein, mir den Verein anzuschauen und gegenüber von mir sitzt der Ferdi Seiler vom Winzerverein Hagenau. Schön, dass du hier bist und dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses kleine Interview zu führen.
Ja, nehme ich mir sehr gern.
Schön. Winzerverein, das soll heute das Thema sein, Genossenschaft, Verein, wie ist die Struktur, wie ist das Ganze aufgebaut? Aber bevor wir zur Kern der Sache kommen, würde ich dich bitten, vielleicht kurz dich vorzustellen oder hier deine Rolle vorzustellen im Winzerverein und vielleicht noch kurz was zu euch als Verein zu sagen.
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Ferdi Seiler. Ich bin noch nicht so lange hier im Winzerverein tätig. Ich bin seit September letztes Jahr hier und bin im Bereich Vertrieb und Marketing tätig. Bin in dem Bereich verantwortlich für den Handel und für die Gastronomie-Kunden, die wir haben. Mhm. Zum Winzerverein selbst. Wir sind der größte Erzeugerbetrieb hier am Bodensee. Wir haben gut 160 Hektar Rebfläche und bewirtschaften diese Fläche mit 52 Winzerfamilien.
Okay. Da hast du, glaube ich, schon was Wichtiges gesagt, 52 Winzerfamilien. Das heißt, es ist nicht ein Winzerbetrieb, sondern ihr seid mehrere zusammen. Und da kommen wir schon in dieses Thema eigentlich rein, weswegen ich heute mit dir sprechen möchte. Was ist denn ein Winzerverein? Oder es gibt auch den Begriff Genossenschaft. Ist das das Gleiche? Ist das was anderes?
Das ist im Prinzip dasselbe, ja. Also der Winzerverein ist auch genossenschaftlich organisiert. Insofern sind wir auch eine Genossenschaft, ja. Also okay. Ist dieselbe Bezeichnung letztlich. Wir nennen uns halt Winzerverein.
Okay. Was macht denn eine Genossenschaft? Du hast jetzt gesagt, genossenschaftlich organisiert. Was unterscheidet denn die Winzergenossenschaft oder in eurem Fall den Verein von einem ganz normalen Winzerbetrieb?
Ja gut, ein normaler Winzerbetrieb besteht im kleinsten Fall aus einem Winzer oder der Winzerfamilie. Bei uns sind es mehrere Winzer bzw. mehrere Winzerfamilien, die hier zusammenarbeiten. Ja. Bringt den Vorteil mit sich, man kann gemeinsam in Dinge investieren, man kann Kellereitechnik beispielsweise gemeinschaftlich nutzen. Auf der anderen Seite sind es aber auch andere Entscheidungsprozesse. Ja? Wenn Investitionen getätigt werden, dann wird das gemeinschaftlich entschieden. Wobei in einem genossenschaftlichen Betrieb haben wir dafür dann eben die Vorstandschaft und den Aufsichtsrat, ja? Die entsprechende Entscheidungen treffen, gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Winzervereins.
Ah ja, okay. Also Anschaffungen, hast du gerade gesagt, macht ihr dann gemeinschaftlich oder werden abgestimmt? Wie ist das denn jetzt aber beim Wein? Wenn es dann um das Endprodukt geht, wird da auch abgestimmt? Hat der Vorstand da Einblicke? Wird da vorher verkostet? Wird da besprochen, was gemacht wird? Oder macht das der Kellermeister alleine? Wie sind denn da die Strukturen?
Also es fängt, denke ich, im Anbau schon an. Mhm. Wir haben in der ganzen Vegetationszeit haben wir in regelmäßigen Abständen, normalerweise also mindestens einmal im Monat, haben wir eine Begehung in den Reben, wo sich immer Winzer treffen, nicht immer alle, aber es sind immer nach Absprache Gruppen, Winzerfamilien, die zusammenkommen und dann Rebenbegehungen machen. Man schaut sich an, in welchem Vegetationsstadium sind wir im Moment, was sind die wichtigen Arbeiten im Hinblick auf die momentane klimatische Situation, auf die Wetterverhältnisse, worauf sollte geachtet werden in den kommenden Monaten. Es wird auch zurückgeblickt, okay, es wurden vielleicht irgendwelche Arbeiten durchgeführt, wie haben die sich jetzt niedergeschlagen, haben wir da einen positiven Effekt draus. Und das wird dann alles diskutiert, es ist dann auch immer ein Weinbauberater dabei, der noch beratend unterstützt. Und so wird der ganze Vegetationsverlauf organisiert. Das geht dann hin bis kurz vor der Lese, bevor die Lese stattfindet, gibt es dann noch die offizielle Rebschau. Da treffen sich dann nochmal alle und dann wird auch über den Start der Lese gesprochen. Ja.
Okay.
Also alles auch ein gemeinschaftlicher Prozess.
Mhm. Schön. Was ist denn jetzt ein Grund für einen Winzer, in eine Genossenschaft einzutreten? Also teure Anschaffungen kann man sich teilen wahrscheinlich. Ne?
Richtig.
Aber euer Verein, wie ist der denn entstanden? Vielleicht fangen wir da an, in der Vergangenheit, wie das entstanden ist und vielleicht, was heute dann Gründe sein könnten.
Ja. Also der Winzerverein Hagnau wurde 1881 gegründet. Im Vorfeld der Gründung haben die Winzer alleine gearbeitet, alleine gewirtschaftet. Haben ihre Flächen alleine bearbeitet, haben den Wein auch selber ausgebaut. Es gab zu der Zeit auch schon eine Form von Weinkommissionären, die dann gekommen sind, die den Wein gekauft haben. Und die hatten da natürlich dann auch ein recht leichtes Spiel, weil man Verhandlungen mit jedem Winzer einzeln geführt hat. Und so sind die Marktpreise entstanden, die dann recht niedrig waren. Ja, die Winzer wurden regelrecht auch gegeneinander ausgespielt und man hatte dann ein niedriges Preisniveau, das dann schon so niedrig war, dass sich die Winzer fragen mussten, ob sie so überhaupt noch produzieren können, ja, um existieren zu können auf der anderen Seite. Und in diesem Moment trat der Pfarrer Heinrich Hans Jakob auf den Plan, der hier zu dieser Zeit in Hagnau lebte. Und er hat dann die Winzer zusammengerufen und hat gesagt, Mensch, ihr müsst euch zusammentun. Ja? Und so ist dann eben 1881 die erste badische Winzergenossenschaft entstanden. Mhm. Ja, das war also das Gründungsjahr. Und von dem Zeitpunkt an haben die Winzer einfach zusammengearbeitet und sind gemeinsam aufgetreten nach außen. Also es war eine, wenn man so möchte, eine stärkere Partei, die gegenüber den Händlern und den Käufern aufgetreten ist. Und dadurch konnte man dann auch einheitlich einen Preis gestalten. Ja. Und das hat den Winzern dann schon deutlich geholfen und so konnte sich bis in die heutige Zeit der Winzerverein sehr positiv entwickeln.
Ja, total spannend. Also aus einer Not eine Tugend gemacht,
richtig,
indem man sich zusammenarbeitet, sich dann doch besser. Schön. Und heute seid ihr ja immerhin 52 Familien. Waren das schon von Beginn an so viele oder wie ist das gewachsen?
Das waren nicht von Beginn an so viele. Also es ist über die Jahre bis heute gewachsen. Ja, wir wachsen auch jetzt noch.
Okay.
Es kommen immer wieder mal Winzer dazu. Mhm. Es gibt auch Anpassungen in den Rebparzellen, wodurch wir ein bisschen größer werden. Also wir haben immer noch ein leichtes Wachstum.
Das ist doch schön. Was ist jetzt nochmal zurück der Grund für einen Winzer zu sagen, ich möchte euch beitreten? Welche Vorteile genießt er denn? Oder welche Winzer sind das? Sind die so klein von der Rebfläche her, dass sie sagen, okay, es lohnt sich vielleicht nicht für mich, Wein zu machen, ich trete euch bei? Oder sind es andere Gründe? Wie würdest du das beschreiben?
Also man muss da ein bisschen differenzieren. Es gibt Winzer, die recht kleine Flächen haben, die machen das dann auch im Nebenerwerb. Okay. Die haben vielleicht nebenher noch einen Obstbau. Andere haben ihre Ferienwohnungen, die sie hier im Tourismusbereich vermieten. Dann gibt es natürlich auch Winzer, die noch im Hauptberuf einer ganz normalen Tätigkeit als Arbeitnehmer irgendwo nachgehen. Das gibt es natürlich auch. Ja. Und das ist immer ein bisschen davon abhängig, wie groß die Rebfläche von einem Winzer ist. Wir haben auch Winzer bei uns, die haben eine Größenordnung irgendwo 9 oder 10 Hektar oder mehr, die machen das dann im Vollerwerb.
Ja.
Und so muss man ein bisschen unterscheiden. Also ein kleiner Winzer, für den würde sich das nie rentieren, dass er sagt, okay, ich kaufe mir jetzt die ganze Kellertechnik und baue meinen Wein selber aus. Der Aufwand wäre einfach zu groß. Und dann kommt natürlich das Know-how dazu. Wir haben hier eine erstklassige Kellertechnik. Wir haben das Know-how von einem Kellermeister, der eine langjährige Erfahrung mitbringt, der weiß, wie die Weine ausgebaut werden können, um eben auch erfolgreich auf dem Markt auftreten zu können. Und diese Kenntnisse, dieses Wissen, das können unsere Winzer natürlich hervorragend mitnutzen. Ja?
Ja, klar, natürlich. Die lernen dann in der Gemeinschaft mit. Macht Sinn. Jetzt frage ich mich aber bei 52 Familien, wie kann man da sicherstellen, dass die Qualität einheitlich ist? Oder muss die gar nicht einheitlich sein? Wie funktioniert das? Wird dann aus allen Trauben, die geerntet werden, Wein gemacht? Oder gibt es dann nochmal unterschiedliche Klassifikationen? Wie wird das gehandhabt?
Also grundsätzlich wird aus allen Trauben Wein gemacht.
Ja.
Und das sind eben immer die Absprachen, die dann auch während der ganzen Lese weiterlaufen. Es wird immer abgesprochen, okay, welche Rebsorten werden jetzt gelesen. Also es wird dann schon immer, es kann jetzt nicht der eine Winzer mit dem Spätburgunder kommen, der andere kommt noch mit dem Müller-Thurgau. Das funktioniert nicht. Also da gibt es dann schon Absprachen, dass gleiches Lesegut und gleiche Qualitäten zur selben Zeit in den Keller kommen und zur selben Zeit dann eben in den Verarbeitungsprozess einlaufen. Ja, das ist schon wichtig. Was wir dann noch differenzieren, ist eben beispielsweise der Premium-Bereich, wo wir sagen, okay, wir haben hier unsere Selektionsanlagen, wo wir wirklich mit niedrigen Erträgen fahren, die irgendwo bei 40, 45 Hektoliter pro Hektar liegen. Das wird dann auch wieder separat behandelt. Ja. Oder auf der anderen Seite beispielsweise, wir sind ja der einzige Demeter-Betrieb am Bodensee. Mhm. Also unser Bio-Winzer, das wird natürlich auch getrennt verarbeitet, wenn, und auch wieder in Absprache natürlich dann mit der Kellerei, mit dem Kellermeister, bringt der auch sein Lesegut. Und das wird dann natürlich auch separat im Keller ausgebaut.
Okay. Das klingt nach viel Absprache natürlich. Also ich meine, Wenn ihr so groß seid, dann muss man sich auch absprechen. Die Demeter-Weine, das finde ich ganz spannend. Da hatte ich auch eine Flasche zugeschickt bekommen. Das war wirklich ein toller Wein. Das ist der Winzer, der, glaube ich, hat auch 9 Hektar, hast du eben erzählt. Ne? 9 Hektar, die Demeter zertifiziert, gelesen, abgebaut und vor allem auch angebaut werden. Das ist ja gar nicht so einfach. Ich hatte mal eine Podcast-Episode zum biodynamischen Anbau gemacht für alle Hörer. Könnt ihr reinhören, ein paar Folgen zurück. Spannende Sache, finde ich, weil du sagst auch, ihr seid die Einzigen hier und ihr macht vieles ein bisschen anders. Also so eine Winzergenossenschaft, wie ich sie kenne, jetzt aus der Pfalz, oder ich möchte jetzt keine Namen nennen, auch gar nicht negativ gemeint, sondern das sind oft Betriebe, die einfach guten Wein machen wollen, aber gar nicht so vielleicht die Experimentierfreude haben, die vielleicht junge Winzer manchmal haben. Und ihr seid da anders aufgestellt. Kannst du vielleicht über eure Experimentierfreude ein bisschen was erzählen?
Ja, ich habe es kennengelernt wie so eine, ich nenne es jetzt mal eine kleine Ideenschmiede auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Experimentieren mit neuen Rebsorten, einfach um zu erkennen, haben diese Rebsorten Potenzial für die Zukunft, sind es marktfähige Rebsorten. Wir müssen ja dann immer sehen, zunächst mal, wie verhalten sich die Rebsorten im Anbau, wie verhalten sie sich dann später im Ausbau, was können wir daraus für Weine bekommen und dann im letzten Schritt, wie zeigen sich die Weine dann in der Vermarktung. Das ist ja dann noch ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Ja. Werden die Weine von unseren Kunden angenommen? Mhm. Finden sie die Weine toll? Wir kriegen da eine direkte Rückmeldung, wenn sie den Wein hier bei uns im Verkauf probieren können. Und dieses Gesamtbild muss man dann natürlich zusammennehmen und sehen, okay, was sind die einzelnen Schritte? Und nach mehreren Jahren kann man dann mal ein Urteil fällen und sagen, okay, diese Rebsorte macht Sinn für uns, das möchten wir weiterverfolgen, möchten wir ausbauen, weil diese drei Puzzlesteine sehr gut zusammenpassen. Oder es kann natürlich auch sein, dass man dann sagt, okay, Rebsorte war jetzt nicht so erfolgreich, bringt aus dem einen oder anderen Kriterium, bringt sie uns nicht weiter, also werden wir das nicht weiter ausbauen. Ja. Wir haben sicherlich unsere wichtigen Standardrebsorten, der Müller-Thurgau bei uns am Bodensee mit um die 40% Anteil, der Spätburgunder Rotwein im Rotweinbereich mit irgendwo ca. 35%. Das sind schon sehr wichtige Sorten und das werden sie auch bleiben, meiner Meinung nach. Aber man muss sich schon öffnen als Betrieb auch für neue Sorten und schauen, okay, was wird Neues entwickelt, und da möchten wir dann schon auch dabei sein und diese Sachen selber probieren, um unsere eigenen Erfahrungen damit zu machen.
Ja, cool, finde ich sehr wichtig. Gerade aus genannten klimatischen Problematiken, die sich da ergeben. Vielleicht kannst du zu den neuen Sorten, die du jetzt genannt hast, auch noch was sagen. Was für neue Sorten sind es denn? Wovon sprechen wir denn?
Also wir haben im Weißweinbereich, haben wir ja zusammen probiert, haben wir eine interessante Sorte jetzt, die nennt sich Souvenir Gris, die wir hier im Anbau haben. Ich persönlich finde ein ganz toller Wein, ein sehr leichter, frischer Wein, der so ein bisschen eine Stachelbeeraromatik mitbringt, der hat so kräuterige Noten, ein Wein, den man sehr schön solo trinken kann. Ja. Als Terrassenwein einsetzen kann, aber vielleicht auch zu einem leichten Sommergericht, ja, zu Salat und ein bisschen Fisch dabei.
Fisch, so würde ich, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ja.
Da lässt sich sowas schon sehr schön einsetzen. Ja. Mhm. Anderer Wein, den wir probiert haben, war ein Cabernet Rosé, Rebsorte ist Cabernet Cortis. Möchte schon ein bisschen Cabernet Sauvignon spielen. Von der Aromatik her haben wir rote Johannisbeere gerochen. Ein sehr schöner, süffiger Wein, ja, der dem Gaumen geschmeichelt hat. Auch jetzt im Sommer wunderbar zum einfach so trinken.
Ja. Ja, total. Nee, war ein wirklich guter Wein. Auch die leichte Restsüße, das hat ihn sehr süffig gemacht, wie du sagst. Ja. Macht Spaß zu trinken, sehr erfrischend, weil er noch auch eine schöne Säure hat. Fand ich gut. Jetzt sind das Weine, die sind pilzwiderstandsfähig, so nennt man das, Piwi-Rebsorten. Ne?
Ja,
damit habt ihr jetzt schon länger, 5 Jahre sagtest du, glaube ich, wo ihr damit dabei seid. Wie wird denn so eine Entscheidung getroffen bei 52 Familien? Gibt es da die Familien, die sagen, ich habe die in meinem Wingert, ich möchte die zu euch bringen? Habt ihr Lust oder sagt ihr, nee, du Winzer, geh mal hin, bau das mal an, wir probieren das mal. Wie funktioniert so ein Prozess?
Na, das sind einfach immer längerfristige Diskussionen, die da stattfinden. Man hört über eine neue Sorte, man spricht dann mit dem Berater drüber, wie der die Sorte findet, ob er schon Erfahrung hat. Ein Berater hat ja seine Ohren und seine Sinne in vielen Betrieben, in vielen Weinbaubetrieben, und der kann dann vielleicht schon sagen, ah, die wurde da schon mal angebaut, wurde schon mal probiert, und kann positives oder negatives Feedback zu einer neuen Sorte geben. Dann wird natürlich intern diskutiert. Unser Vorstand ist da auch mit einbezogen in solche Entscheidungen. Unser Kellermeister ist mit einbezogen, kennt auch viele, viele Sorten, weiß, wie sich das auch im Ausbau im Keller verhält. Also das sind viele Diskussionen, die dann da stattfinden, und das letztlich führt dann in einen Entscheidungsprozess. Und am Ende sagt der Winzer dann, okay, komm, ich probiere das mal, oder es wird gemeinschaftlich dann doch der Schluss draus gezogen, nee, macht vielleicht für uns keinen Sinn.
Ja, aber es ist schön, dass es funktioniert, weil manchmal hat man das Gefühl, je mehr Köche an einem Brei sind, ja, dann wird er doch versalzen, oder man entscheidet sich vielleicht dagegen, weil es die Allgemeinheit nicht gut findet. Aber ihr seid trotzdem progressiv und versucht neue Dinge. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt habt ihr Piwi-Sorten ja auch nicht ohne Grund wahrscheinlich gewählt. Was ist denn die Problematik vielleicht hier am Bodensee, die für Piwi-Sorten spricht? Also warum braucht man denn pilzwiderstandsfähige Rebsorten?
Gut, man schaut natürlich in jedem Weinbau, in jeder Weinbauregion ein bisschen auf die Begleitumstände, ja, also auf die Temperaturen, auf die Witterungsbedingungen im ganzen Jahresverlauf. Wir sind hier am Bodensee, wir sind das höchstgelegenste Anbaugebiet in Deutschland. Wir sind zugleich das südlichste Anbaugebiet. Wir sind gut 400 Meter über dem Meeresspiegel. Wir haben Weinbergslagen, die sind über 500 Meter Höhe. Und wir haben einfach im Herbst die Situation, dass wir schon öfters mal Nebel haben. Ja, Der Bodensee ist ja ein großer Wärmespeicher. Der speichert das ganze Jahr über die Wärme. Und wenn wir dann die Temperaturunterschiede im Herbst haben, dann gibt er die Wärme auch wieder ab und dadurch entsteht der Nebel. Nebel ist Feuchtigkeit, setzt sich dann auch mal gerne in die Reben rein. Das trocknet immer wieder sehr schnell ab. Aber wie wir wissen, kann Feuchtigkeit eben auch zu Pilzkrankheiten führen. Ja? Und das ist natürlich dann auch ein interessanter Punkt, um sich pilzwiderstandsfähige Rebsorten anzuschauen. Ja? Mhm. Was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass wir mit den Sorten, mit denen wir hier arbeiten, nicht sehr gut zurechtkommen. Also unsere Hauptsorten Müller-Thurgau, Spätburgunder, Grauburgunder, Weißburgunder, das sind etablierte Sorten, die bei uns auch sehr gut funktionieren und mit denen wir hervorragende Qualitäten erzeugen können.
Das kann ich bestätigen, ich durfte es ja probieren, ja. Also wirklich von der Qualität, da gibt es gar nichts zu meckern, das sind wirklich tolle Weine. Auch der Müller-Thurgau hat mir sehr gut geschmeckt, weil er in der Intensität und von dem Körper her gibt es den so in Deutschland wahrscheinlich nicht wieder,
muss ja. man sagen. Ne?
Hast du vielleicht noch ein kurzes Abschlusswort, um vielleicht für euch Werbung zu machen? Wo findet man euch genau hier am Bodensee? Ich finde erstmal, danke für die Erklärung. Wir haben jetzt einiges gekostet bei dir. Das war sehr freundlich. Wir haben den Keller gesehen. Wir haben gesehen, wie ihr arbeitet. Das kriegen die Zuhörer alles dann bei Instagram und Facebook gezeigt. Ich werde auch den Wein, den du mir mitgegeben hast, auch nochmal, das ist noch ein Geheimnis, was das ist. Das ist ein ganz spezielles, auch wieder aus der Ideenschmiede stammt dieser Wein, ja. Ich sage mal, erperlt, mehr will ich nicht verraten. Das könnt ihr dann alles auf den sozialen Medien verfolgen. Also erstmal vielen Dank dafür. Und als Abschlusswort würde ich dich nochmal bitten, vielleicht kurz zu sagen, wo findet man euch, wo kann man euch im Internet finden? So ein kleines Werbeplädoyer für euren Winzerverein.
Ja, man findet uns natürlich, oder wir freuen uns immer über einen persönlichen Besuch. Bei uns hier in Hagnau. Wir haben einen Weinverkauf, der die ganze Woche geöffnet ist. Es gibt auch Verkaufsmöglichkeiten sogar am Sonntag bei uns in Hagnau. Da freuen wir uns natürlich am meisten drüber. Man kann bei uns alle Weine verkosten im Weinverkauf und kann dann so eine sehr gute Entscheidung treffen. Darüber hinaus haben wir viele Bezugsquellen, die haben wir auch auf unserer Internetseite genannt, auf hagnauer.de findet ihr die. Und wir haben darüber hinaus auch noch einen Internetshop, den findet ihr unter hagnauer.org. Und in diesem Internetshop haben wir natürlich das ganze Sortiment, aber wir haben dort auch Probierpakete. Also wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte jetzt einfach mal da einen kleinen Querschnitt haben, dann gibt es da leckere, interessante Probierpakete, die man einfach mal probieren kann.
Genial, super. Also ihr habt gehört, bestellt euch ein Probierpaket, schaut da mal rein, es lohnt sich.
Würde uns natürlich freuen.
Na klar. Super, fertig. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Gespräch. Und
ja, ich danke dir für deinen Besuch.
Danke sehr.
Ja, immer wieder gerne.
Ciao.
Ciao.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt mitbekommen, worum es geht bei der Winzergenossenschaft, ein bisschen was lernen können. Falls ihr noch Fragen habt, schickt mir doch einfach eine E-Mail an jan@weinsteinblog. Schaut auf Instagram vorbei, @weinsteinpod. Auch gerne bei Facebook, @weinsteinpod. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet bei iTunes und Co. Das hilft mir weiter, den Podcast nach vorne zu bringen, ein paar mehr Zuhörer zu bekommen. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast teilt. Es würde mich sehr freuen, ein paar mehr Zuhörer zu bekommen, damit wir ja diese gemeinsame Weinreise mit noch mehr Leuten begehen können. Ich wünsche euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Weintrinken und bis in 2 Wochen. Ciao.